Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach, Leute. Das ist wirklich jetzt, also das mal ohne Flachs jetzt. Das ist ein höchst besonderer Dienstag für mich, liebe Freunde des bewegten und bewegenden Klein- und Großbilds. Es ist der erste Dienstag in der Geschichte von Eine Stunde Film, an dem nach uns noch eine weitere neue Sendung kommt. Ab 21 heute nach Eine Stunde Film. Ich habe Kollegen um mich herum, echte Menschen. Ich bin nicht mehr der Letzte hier in der Hütte, das ist auch wirklich mal ganz schön. Bis 21 Uhr kümmern wir uns aber trotzdem schön um Filme und Serien, zum Beispiel um Bad Banks. Werden einige von euch auf Arte und dem ZDF und oder deren Mediatheken verfolgt haben, ist eine Hammer-Serie über höchst kriminelles Investmentbanking der Serienknaller der Berlinale gewesen. Und wir haben heute Hauptdarstellerin Paula Bär und Regisseur Christian Schwocho in der Sendung. Außerdem war Anna Wollner unterwegs in Sachen Molly's Game, ist ein neuer Thriller im Kino mit Jessica Chastain in der Hauptrolle. Anna war Film gucken und Star treffen und bringt uns Frau Chastain mit. Und ich weiß nicht, irgendwas war doch noch jetzt am Wochenende, irgend so ein Filmpreis. Ach richtig, die Langeweile Awards 2018, die mit der kleinen Goldstatue. Es waren wirklich nicht die dollsten Oscars, diese 90. Woran das möglicherweise gelegen haben könnte, darauf werfen wir noch einen kleinen Blick zurück. Alle bereit? Sehr gut. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Wollen Sie Karriere machen?
Natürlich.
Wofür?
Ich will von Ihnen wissen, warum ich gefeuert werde.
Wenn Sie wollen, können wir das heute Abend besprechen.
Kein Wort zu nehmen.
Ich habe dem Headhunter von der Global in Frankfurt den Tipp gegeben, weil ich möchte, dass Sie dort arbeiten. Vielleicht brauche ich auch mal einen Gefallen.
Janelik.
Willkommen im Team.
Einige von euch haben da schon reingeguckt, ich weiß es. Bad Banks ist gerade der neue heiße Serienscheiß und naja, reingucken ist so ein Ding, oder? Also lange nicht mehr so ein Suchtfaktor bei einer Serie gehabt. Die ersten 5 Folgen habe ich am Wochenende über die Mediathek echt weggebinged. Die letzte, die 6. nur deshalb nicht mehr, weil ich wenigstens noch so ein Stündchen vor den Oscars schlafen wollte. Bitte? Ja, Weichei, weiß ich selbst. Auf der Berlinale dieses Jahr vorgestellt, ist eine deutsche Miniserie, 6-mal knapp eine Stunde über fiese Machenschaften in der Hochfinanzwelt im Investmentbanking. Eine Szene, über die die meisten von uns vermutlich nichts oder halt nur super wenig wissen. Paula Bär spielt die Hauptrolle, die junge Bankerin Jana, die von jetzt auf gleich bei ihrer Bank in Luxemburg gefeuert wird, dann aber von ihrer mächtigen Chefin, super gespielt von Desiree Nosbusch, einen neuen Job vermittelt bekommt. Ausgerechnet bei einer Konkurrenzbank in Frankfurt. Jana, gerade mal Mitte 20, findet es natürlich geil, Global Player und so, merkt aber relativ schnell, dass das alles kein Zufall war. Ab da geht's richtig krass rund, in wirklich mega coolen Settings, in Hammer-Locations, in denen gedreht wurde. Man denkt die ganze Zeit, man wäre mit drin, so im Epizentrum des Allerheiligsten der Investmentwelt. Fachbegriffe werden jongliert, allerdings auch nie so, dass man das Gefühl hat, man würde die Handlung nicht mehr verstehen. Die transportiert sich über ganz andere Bahnen, vor allem über die super Charaktere der Serie. Trotzdem war es für Paula Bär inhaltlich eine echte Herausforderung. Sie musste schließlich wissen, was sie da spielt und war anfangs völlig ahnungslos, hat sie mir auf der Berlinale erklärt.
Also klar, die ganzen Fachbegriffe wusste ich nicht, was gemeint ist. Ich wusste nicht, was Catbond sein soll. Ich wusste, also alles, was da halt so in der ersten Folge schon einem so um die Ohren fliegt, wusste ich nicht, was das ist und um was es genau geht. Und ich fand trotzdem die Drehbücher ganz toll, also weil ich trotzdem so reingesogen wurde und weil ich die Charaktere alle so stark und so unterschiedlich fand, dass mir das trotzdem sehr Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt dieser Serie, dass man das gar nicht unbedingt verstehen muss. Also man kriegt so eine Idee, was das alles sein könnte. Ich glaube aber, man muss es überhaupt nicht verstehen, weil es vordergründig darum geht, was für Charaktere da sind, was das für Menschen sind, wie deren Leben aussieht und warum die das alles überhaupt machen.
Super intensiv hat sie sich da reingearbeitet in die anspruchsvollen Drehbücher von Oliver Kienle unter der Regie von Christian Schwocho. Wirklich absolut internationales Serienflair, selbst für eine High-End-US-Börsen-Thriller-Serie könnte es nicht spannender umgesetzt sein. Ein wirklich sehr reales Banken-Crash-Szenario, wie wir es hoffentlich so nie muss fast sagen, wieder erleben müssen. Lehman Brothers und so, es ist ja tatsächlich alles nicht reine Fiktion, es ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Christian Schwochow, den Regisseur, den habe ich auch auf der Berlinale treffen können und habe wirklich in Ruhe mal mit ihm über das tolle Ergebnis seiner Arbeit sprechen können. Das hört ihr gleich hier in Eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Film.
Christian, wie vollkommen wahnsinnig muss man sein, wenn man sich als Filmemacher in dieses Haifischbecken aus Finanzwesen, Investmentbanking reinwagt? Denn es muss doch, damit es einfach so cool und so echt aussieht, wie es aussieht, wahnsinnig rechercheintensiv gewesen sein.
Das stimmt, es war sehr rechercheintensiv. Es geht auch gar nicht anders, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung von irgendwas.
Ja.
Also ich weiß auch, dass damals bei der Krise von 2008 Lehman Brothers pleite, man sieht da die Bilder aus Amerika, Banker werden mit Eiern beworfen, packen ihre Kartons und laufen durch die Straße, werden angefeindet. Und am Ende des Tages steht aber Angela Merkel im Fernseher und sagt, alles nicht so schlimm, euer Geld ist sicher. Und irgendwie, glaube ich, sind wir alle ja hier so ein bisschen außen vor geblieben und haben gar nicht gemerkt, was das eigentlich doch auch mit uns allen zu tun hat. Und deswegen, klar, wenn du anfängst, sowas zu machen, musst du erstmal ganz viel lesen, ganz viel recherchieren und dann vor allem Banker treffen, um wirklich zu verstehen, wer sind diese Leute, die dort in diesen großen Türmen oder in den tiefen Kellern irgendwie diese Finanztransaktionen machen. Das macht aber unheimlich viel Spaß, weil es seine eigenen Klischees auch ganz schnell über Bord wirft und du auch eine ganz... Also in meinem Fall war es so, ich habe auch eine ganz starke Faszination für diese Welt erstmal aufbauen können. Mhm. Um dann zu, also auch musste verstehen, was macht sie so attraktiv? Warum wollen Leute da arbeiten? Es kann ja nicht nur das Geld sein. Und da so auf Dinge zu stoßen, war ganz toll, war ganz spannend, war für mich auch so dann wie ein Rausch. Ich wollte immer mehr Leute treffen und traf dann auch immer mehr, weil die Banker auch das so schön fanden, mal jemanden zu treffen, der sie nicht von vornherein verurteilt. Und der sich für das interessiert, was sie machen, weil das haben die im Alltag nicht. Mhm. Die dürfen kaum darüber sprechen, was sie machen. Aber da es eh keiner versteht, nicht mal der Ehepartner, haben sie ganz selten die Situation, dass sie sich so austauschen können.
Du hast als Unterstützung den tollen Kollegen Oliver Kienle dabei gehabt. Der würde jetzt normalerweise neben dir sitzen, ist aber gerade aktuell voll verrotzt. Mit dem habe ich seinerzeit vor ein paar Monaten über seinen tollen Film Die Vierhändige gesprochen. Und da kamen wir auch schon so ein bisschen auf Bad Banks und wie ihn das Ganze fasziniert hat. Was war das für dich für eine Hilfe, dass er halt nicht nur Autor und ein sehr guter ist, sondern dass er selber ja auch Filmemacher ist? Konntet ihr euch da noch auf einer anderen Basis ergänzen?
Also erstmal ist Olli sowieso eine totale Ausnahmeerscheinung, weil zum einen kennt er sich unheimlich gut mit Serien aus, er hat wahnsinnig viel gesehen. Ich frage mich manchmal, sitzt er auf dem Klo und guckt oder beim Essen oder beim S-Bahn-Fahren, so viel schaffe ich gar nicht wie er. Und er hat es unheimlich klug analysiert, was bei welcher Serie funktioniert und was nicht. Er ist ein unheimlich gewissenhafter Autor, er ist sehr ehrlich, aber er ist vor allem auch frei. Er ist ein total freier Geist. Und ist jetzt niemand, der einfach irgendwie umsetzt, wenn ihm jemand sagt, also mach das jetzt mal so und so. Das ist jemand, der, da sind wir uns sehr nah, der muss die Dinge auch verstehen, bevor er sie schreibt. Und er muss sie fühlen. Dass er auch ein guter Regisseur ist, hat sicherlich geholfen. Aber in erster Linie war wichtig, dass wir auf Augenhöhe ohne Eitelkeiten miteinander arbeiten konnten. Das betrifft auch die Produzentin Lisa Blumenberg, weil das ist so schwierig in der Filmwelt. Man redet immer von Teamwork, aber ganz oft scheitern dann doch die zusammenarbeiten, weil es um Eitelkeiten geht und schnell jemand verletzt ist und sich nicht gesehen fühlt. Und wir waren so ein starkes Team zu dritt und haben uns über alles ausgetauscht, auch über die Bereiche eben des anderen. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft des seriellen Erzählens, dass du Teams bildest. Und da ist dann eben der Casting-Prozess einer, wo du den Autoren auch mit einbeziehst und wo du dir gegenseitig die Sachen zeigst und wo du dir gegenseitig eine frühe Schnittfassung zeigst. Ganz oft in Deutschland ist der Autor ja mit Drehbeginn komplett raus. Olli hat bei mir alle Muster sehen können. Alles, was ich jeden Tag gedreht habe, hat er sehen können.
Und hat auch nachgeschrieben, hat er mir erzählt.
Hat auch nachgeschrieben, wenn ich gemerkt habe, pass mal auf, ich bereite gerade eine Szene vor, die ich übernächste Woche drehe und habe davon heute den Voranschluss gedreht. Lass uns mal drüber nachdenken, ob da noch was anderes irgendwie möglich ist. Dann hat er sich hingesetzt und zwei Tage später kam ein neuer Szenenvorschlag. Mhm. Und das ist so herrlich, Aber so muss es auch sein.
So wie gute Sportteams heute längst nicht mehr mit nur einem Trainer arbeiten, sondern mit einem Defense-Coach, einem Offense-Coach. Was du brauchst für gerade sowas wie Bad Banks, ist natürlich auf der einen Seite eine funktionierende Backstory. Die muss durchdacht sein, die muss plausibel sein. Du hast zu viele Leute vorm Schirm, die sich tatsächlich auskennen und dich sofort entlarven würden, wenn du Bullshit erzählen würdest. Zum anderen brauchst du aber auch dieses Figurenkabinett, das ganz wichtig ist. In dem Fall den jungen Heißsporn, Paula Bär. Du hast den Arschboss, du hast die geheimnisvolle Grande Dame, du hast den Exzentriker-Chef, du hast die fightende Asiatin. Inwiefern ist da dann auch so ein bisschen schon so ein Spiel mit Klischees regelrecht notwendig?
Ich will nicht zu viel spoilern, aber all diese Figuren haben unheimlich viele Brechungen und keiner bleibt der, der am Anfang ist. Mhm. Es verändert sich sehr viel. Natürlich, wenn du in diese Welt der Hochfinanz gehst, begegnen dir einfach bestimmte Typen. Und ich finde, da sind wir schon ziemlich speziell geworden. So eine Figur wie Jana Likam, eine junge Frau, die in der zweiten Reihe des Investmentbankings, nämlich im Strukturieren, also sie denkt sich Dinge aus, dann plötzlich aber zu so einem Teamleader wird. Das ist sehr ungewöhnlich, auch in der Art und Weise, wie sie geheimnisvoll erzählt wird. Wir erfahren ganz lange erstmal gar nichts von ihr oder ganz, ganz wenig.
Wir sehen sie nur.
Die Figuren bleiben lange relativ unausgeleuchtet. Mhm. Sie werden bewusst geheimnisvoll gelassen. Wir konfrontieren den Zuschauer mit Figuren, wo er bestimmte Dinge erstmal so glaubt oder vielleicht annehmen kann. Und er wird aber sehr schnell merken, ja, da gibt es aber noch Dinge, die sich da noch aufblättern werden. Insofern, die Klischees, die du jetzt gerade so als solche nennst, die empfinde ich gar nicht als solche. Mhm. Es ist eher so, dass ich grundsätzlich bei so einer Serie mich immer wieder frage, welche Klischees sind jetzt Banker-Klischees, ja? Das große Selbstbewusstsein, das ist auch, bei uns gibt es auch mal, kommt auch mal eine Prostituierte vor, es geht auch mal um Drogen. Aber das sind für mich nicht Momente, um Klischees zu bedienen, sondern weil wir diesen Dingen in der Recherche begegnet sind und aber weil sie immer für was anderes stehen. Sie stehen immer für was Größeres, immer für Sucht, für Abhängigkeit, für bestimmte Abgründe. Insofern, wir sind schon sehr genau gewesen, welche Klischees es gibt und wie wir mit ihnen sehr bewusst umgehen können.
1987 in Wall Street waren es Charlie Sheen und Michael Douglas. Und selbst als die in den 2010ern irgendwann diese Fortsetzung gedreht haben, ist der Junge in dem Fall ersetzt worden durch Shia LaBeouf. Jetzt haben wir 2018, ihr bringt Bad Banks raus und die Geschichte wird zu großen Teilen gelenkt von Paula Bär und Desiree Nosbusch. Man sieht das, guckt sich das an und nichts davon fühlt sich beim Angucken schräg oder merkwürdig an. Wie gut und wichtig ist das, dass wir da langsam, aber doch sicher hinzukommen scheinen?
Dass Frauen im Investmentbanking groß wichtige Player werden?
Dass Frauen auch so eine Serie tragen, dass du dich nicht entschieden hast für so einen jungen Broker Anfang 20 und dessen Mentor, männlich wieder, sondern dass er das einfach mit zwei Frauen in diesen Rollen durchzieht.
Die Entscheidung, die ist ganz früh gefallen. Das haben Oliver Kienle und Lisa Blumenberg entschieden, bevor sie mich gefragt haben. Ich fand das aber auch total schlüssig, weil es ist eine sehr männliche Welt, die Welt der Hochfinanz. Es gibt unheimlich wenige Frauen in den Vorständen der großen internationalen Banken, aber es gibt sie und es werden immer mehr. Es ist eine Welt, die sich geöffnet hat. Es ist eine Welt, wo ich sage, sie ist relativ unrassistisch. Und sie hat sich auch, wenn das jetzt ein bisschen krass klingt, den Frauen geöffnet, wenn sie die entsprechende Leistung bringen. Am Ende geht es darum, wer macht den meisten Profit, wer bringt die beste Performance für die Bank. Punkt aus. Dass Frauen es aber erstmal schwerer haben, den Zugang dazu zu bekommen, sich überhaupt beweisen zu können, das ist nach wie vor so, weil es gibt lange bestehende Männernetzwerke, die sind unheimlich breitschultrig und die verhindern auch teilweise den Aufstieg von Frauen. Aber es gibt eben jetzt eine neue Zeit. Es gibt auch Frauennetzwerke, die sich gründen. Das erzählen wir auch in der Bank. Insofern, die Jungs müssen natürlich auch ein Stück weit aufpassen. Und deswegen ist es auch folgerichtig, dass man auch Frauen zur Protagonistin einer Serie in dieser Welt macht.
Das werde ich nämlich beinahe jetzt auch die Nachfrage besonders biestig gestellt und hätte gefragt, redest du gerade noch über die Bankenwelt oder redest du über die Filmbranche?
Ich rede jetzt über die Bankenwelt. In der Bankenwelt ist es wirklich, auch wenn man so mit Männern sich unterhält, ist wirklich die Frage, wie alt sind sie? Ne? Also es gibt Männer, wenn die wenn die jetzt 50, 60 sind, die werden während ihres Studiums kaum Frauen im Jahrgang hatten. Das hat sich heute sehr verändert. Es ist immer noch nicht so, dass jeder Mann, der heute an der Wirtschaftsuni studiert, sagt, Frauen sind genauso talentiert wie Männer. Es wird sicherlich welche geben, die auf sehr subtile Art und Weise der festen Überzeugung sind, Frauen können das einfach nicht. Genauso wie es in der Kunst sehr, sehr viele Menschen gibt, die sagen, Frauen können einfach nichts erschaffen. Das hört man auch immer wieder. Aber es gibt eben auch, dadurch, dass es in der Politik immer mehr Frauen gibt, es gibt Frauen wie Angela Merkel und Hillary Clinton, die plötzlich irgendwie ganz groß und ganz mächtig werden können. Insofern ist es in der Wirtschaft auch so. Die Hindernisse, die sie haben, sind größer und deswegen ist es natürlich auch spannend fürs filmische Erzählen.
Wenn wir dich bisher aus Serienzusammenhängen kannten, dann als Malregisseur vom Tatort, das ist im weitesten Sinne vielleicht noch Serie. Ansonsten Bornholmer Straße, einer meiner Lieblingsfilme von dir, den habe ich sehr gefeiert damals. Die Täter hast du gemacht über den NSU-Prozess. Dann Paula zuletzt über Paula Modersohn-Becker, die Malerin mit Carla Juri.
Ne?
Das war alles Kino, genau. Jetzt die Serie. Hat das so ein bisschen was für dich jetzt mit Blutlecken zu tun gehabt? Würdest du das ausbauen, weiter in die Richtung zu gehen? Oder ist das Kapitel erstmal für dich abgeschlossen und es sollen als nächstes ruhig wieder Filme kommen?
Ich drehe jetzt in 5 Wochen meinen nächsten Kinofilm. Ich mache jetzt die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Ja. Also wieder was ganz anderes. Ich habe trotzdem Blut geleckt, weil das serielle Erzählen, wenn es so läuft wie bei uns, mit dieser Fürsorge in der Betreuung der Produzentin, mit dem Ehrgeiz und dem Talent des Drehbuchautors und der Genauigkeit, wie wir, glaube ich, auch als Team zusammengearbeitet haben, dann würde ich es sofort wieder machen. Es ist einfach noch immer ein Anfang in Deutschland. Es laufen jetzt hier nicht 20 geniale Serienkonzepte durch die Welt. Ich habe das Gefühl, viele Serien, die jetzt so in einer Konzeptphase sind, tragen es nicht wirklich für so eine ganze Staffel. Aber wenn sowas wieder passiert, würde ich sofort wieder eine Serie machen. Die Frage ist dann immer, und die habe ich aber für mich nicht beantwortet, Bad Banks, ich habe eine ganze erste Staffel gemacht, das sind 6 Folgen, das ist unfassbar viel Arbeit. Du bist sehr, sehr lange damit beschäftigt und da bin ich mir nicht so sicher, ob das immer so sein muss, dass man dann immer auch 6 Folgen oder 8 Folgen macht. Andererseits ist es natürlich ein wunderbares Geschenk, wenn du das ganze Ding eben auch gestalten kannst. Ich bin da noch nicht so ganz entschieden.
Bei der Qualität, die ihr hier abgeliefert habt, hoffe ich, dass es in irgendeine Richtung weitergeht auf diese Art und Weise. Vielen Dank, Christian Schwocho, für den Besuch in 1 Stunde Film.
Gerne.
Alles Gute für Bad Banks und alle verfügbaren Daumen hoch.
Jawohl.
Ja, wirklich großartig. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann könnt ihr das natürlich in den Mediatheken tun. Ich habe nochmal nachgeguckt für euch, weil es hieß, auf Arte sei Bad Banks gar nicht mehr lange verfügbar, nur noch ein paar Tage. Ich habe bei ZDF geguckt, in deren Mediathek und habe die Staffel gesichert gefunden, zumindest steht es da, verfügbar bis zum 31.08.2018. Da habt ihr also noch einige Zeit, das zu gucken. Geschrieben von Oliver Kienle, inszeniert von Christian Schwocho mit Paula Bär, mit Desiree Nosbusch, mit Tobias Moretti, mit Albrecht Schuch. Wirklich, falls ihr noch nicht reingeguckt habt, tut das. Beste deutsche Serie, die es im Augenblick aktuell gibt.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Es gibt so Schauspielerinnen, die sind auf einmal da. Und nicht nur da, sondern tatsächlich auch gleich überall. Wie zum Beispiel Jessica Chastain. Vor gerade mal 7 Jahren, 2011 nämlich, da hat sie Hollywood im Sturm erobert. Take Shelter, The Tree of Life, The Help, Zero Dark Thirty, Mama, das verschwindende Eleanor Rigby, Interstellar, der Marsianer, Crimson Peak, die Erfindung der Wahrheit und jetzt Molly's Game. Mitgeschrieben soweit? Macht nix. Ab Donnerstag organisiert sie, Jessica Chastain, als Molly Bloom in eben diesem Film Molly's Game Pokerturniere unter der Regie von The Social Network Drehbuchautor Aaron Sorkin. Anna Wollner hatte das große Vergnügen, Jessica Chastain zu treffen.
Wie empfängt eine der begehrtesten Frauen in Hollywood im Berliner Soho-Haus? Ganz klar, barfuß, leicht erkältet, mit einer Tasse Tee in der Hand und dennoch bestens gelaunt, trotz Interviewmarathon. Bevor sie anfängt zu reden, und das macht sie in einem durch, achtet sie darauf, dass auch wirklich jeder einen Platz hat, bequem sitzt und die Mikrofone alle stehen.
Does everyone have a seat?
Chastain ist zuvorkommend und absolut nett und so ganz anders als in Molly's Game. In Aaron Sorkins Regiedebüt spielt sie die ehemalige Skifahrerin Molly Bloom, die nach einem schweren einen Rennunfall eine zweite Karriere beginnt und illegale Pokerturniere organisiert.
Über Nacht erzählten sich Spieler in London, Tokio und Dubai von dieser Pokerrunde. Und am Ende des Jahres meldete ich ein Einkommen von $4.773.000. Jeder Cent davon legal und in den Büchern.
All in?
Ich betrieb die größte Pokerrunde der Welt.
Aus dem Off kommentiert Molly die Geschehnisse im Film, der Aufstieg und Fall ihrer selbst. Es geht nicht um das Spiel als solches, sondern um die Fäden, die im Hintergrund gezogen werden. Die Spannung zieht der Film aus dem Agieren und Beobachten seiner Helden. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass Chastain selbst mit Poker gar nicht so viel am Hut hat.
I learned when I was a little kid. My mom taught us and we used to play with Halloween candy. But it's not my cup of tea. I don't like the whole idea of like trying to lie to people and convince them you have something that you don't have. And it's just, I'm not very good at it.
Zur Vorbereitung für die Rolle haben Freunde sie mit nach Las Vegas genommen und Chastain hat da alles richtig gemacht.
I went to Vegas once and it was like a gambling trip and everyone wanted to gamble and I just wanted to go to the shows and to the spa and the pool and like hang out. They made me, they said, you have to gamble, you know, here's $100. So I just went and I betted on roulette. I said, okay, I put it on black and it was on black and I won. I doubled my money and then I walked away. Kind of just goes against the idea of getting something by chance, you know, you're not working for it. I'm very much believe in like strong work to achieve something, and gambling goes against that. It's like luck shines on some people. I don't believe in that.
Ehrliche Arbeit, das ist ihr Credo. Chastain kommt aus einfachen Verhältnissen. Sie ist die erste in ihrer Familie, die überhaupt auf dem College war. Lange hat Hollywood sie gar nicht wahrgenommen. Sie war Balletttänzerin, hat mit großer Freude Theater gespielt, hatte ein Stipendium unter der Schirmherrschaft von Robin Williams. Dann kam der Durchbruch beim Film. Das Gefühl ihrer Figur Molly Bloom kennt sie nur zu gut.
It's an incredible film that explores this woman trying to find success in an industry where men make all the rules. I mean, Aaron Sorkin actually has written in the narration where she says the rules would change based on the whims of men. And it's not until the end of the film where she says, my name is Molly Dubin Bloom. This is why I'm doing that. It's for me. It's the first time in the film that she stops giving herself away. She changes everything about the way she looks. She does so much because she is playing by what society dictates she has to be in order to be visible, in order to be heard. And it isn't until the end of the film where she says, I'm not playing by these rules anymore.
Molly Bloom ist eine Frau, die sich unter Männern behaupten muss, genau wie Jessica Chastain. Die 40-jährige Amerikanerin ist nicht einfach nur eine Schauspielerin, die ihren Text auswendig lernt. Chastain ist Aktivistin. Egal ob Time's Up oder Me Too, sie setzt sich ein, unterstützt junge Frauen in Hollywood und produziert Filme. Der gerade stattfindende Wandel, sagt sie, wird Zeit.
Everything that's happening in the film industry is happening in society as a whole. I think that the film industry is the most visible industry in terms of the changes that need to happen in terms of leadership. But if you look at the White House, if you look at Wall Street, if you look at like the farming industry, there was a letter recently that came out from women who work within the farming industry. They were talking about the abuses that they suffered. I think a mistake would be to say that what's happening in Hollywood is exclusive to Hollywood only. It's different from country to country, of course, but in my country, there's never been a woman in a position of power, in a position of leadership, especially in the government. And I think when you allow more genders, when you allow more races, more people of different sexual orientations to have voices in society, then you have a healthier society to live in.
Chastain ist immer all in. Selbst die Angst zu scheitern, und das ist das unglaublich Sympathische an ihr, macht ihr keine Angst.
That gives you a risk of failing, but when you fail, you learn more. So it's a beautiful thing to fail.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich weiß ja nicht, wer von euch sich jedes Jahr in dieser einen speziellen Nacht von Sonntag auf Montag, so wie ich, auch den Wecker auf 1.30 Uhr stellt. Oder wer vielleicht sogar durchmacht und überhaupt nicht vorher pennt, nur um dann am laufenden Band diese magischen Worte hier zu hören.
And the Oscar goes to...
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 Und dann kommen da immer so Namen hinten dran und man freut sich dann mit diesen Namen oder man ärgert sich drüber oder man wundert sich einfach. Wie zum Beispiel bei ihm hier. Da haben sich einige wirklich gewundert.
And the Oscar goes to... Jordan Peele, get out!
Ja, Jordan Peele, überhaupt erst der dritte Mensch in der Geschichte der Oscars, der mit seinem Horror-Thriller Get Out für bester Film, beste Regie und bestes Drehbuch nominiert war. Also Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in einem, kriegt den Preis fürs beste Drehbuch. Da hatten viele, und wenn ich viele sage, meine ich vor allem mich, auf Martin McDonagh für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri getippt. Der Film hat dann ja am Ende auch zwei Preise bekommen, die beiden quasi gesetzten. Für bester Nebendarsteller Sam Rockwell, Hammer, und natürlich diesen hier für die beste Hauptdarstellerin.
And the Oscar goes to Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Unvermeidbar. Ne? Es gibt so Jahre, da stechen manche einfach so raus, die müssen dann auch gewinnen. Um eine viel zu lange Oscar-Nacht ein bisschen abzukürzen, Frances McDormand war dann tatsächlich auch das Highlight der Nacht. Mit ihrer so tollen, positiv-emotionalen Dankesrede, in der auch das hier passiert ist. Erst die Anmoderation, für die sie den Oscar mal gleich neben sich auf den Boden gestellt hat, sich in Position gebracht hat, mit Hände frei und gesagt hat:
Okay. So I'm hyperventilating a little bit. If I fall over, pick me up, because I've got some things to say.
Erste große Lacher, hat sie tief Luft geholt, die Frances McDormand, allen wichtigen Leuten gedankt und dann ging's rund.
If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers.
Sehr wunderbarer Moment. Alle nominierten Kolleginnen im Saal des Oscar Theaters sollten aufstehen, haben die dann auch gemacht und die haben alle so gestrahlt. Das waren nämlich einige Frauen und nicht nur eine Handvoll. Und die um sie herum sitzenden Männer haben zu ihren Kolleginnen dann, klar, sie saßen, die Kolleginnen standen, also wortwörtlich aufgeschaut und haben sie angehimmelt und gefeiert. Ich meine, was für eine Hammer-Idee, oder? Hashtag MeToo mal auf eine super charmante, positive, so aufbruchsstimmungsmäßige Ebene zu hieven. So, guckt uns an, hier sind wir. Dann hat sie ja noch den mittlerweile fast schon berühmten Inclusion Rider untergebracht. Haben wir in den letzten Tagen auch schon hier bei Deutschlandfunk Nova drüber gesprochen. Diese Klausel für mehr Diversität und Gerechtigkeit bei der Besetzung von Filmen. Eine Klausel, die sich die Top-Schauspieler einfach mal in ihre Verträge reinschreiben lassen sollen. Also Frances McDormand, 1A Oscar-Dankesrede mit Sternchen. Das Problem ist, sie war die Einzige. Manche haben mir vorgeworfen, ich sei zu hart dabei gewesen. Ich finde das nicht. Ich meine, was war denn sonst in Sachen Stand-up, Speak-up, Time's-up? Nix. Moderator Jimmy Kimmel mit ein, zwei, fand ich eher dünnen Anmerkungen, die aber auch eher so 2017 waren. Nix wirklich Neues. Und dann gab es noch so einen zusammengeschnittenen, eingespielten Trailer von Frauen aus der Filmbranche, die verschiedene Statements zum MeToo abgeben. Ich meine, Entschuldigung, aber... Das ist doch für die Bühne des internationalen Films, für die Nacht der Nächte wirklich zu dünn und es ist zu spät. Das waren alles Dinge, die wir seit einem Jahr hören. Da muss man sich doch für die Oscars mehr einfallen lassen als so ein Statement-Trailer. Ebenso wie es Frances McDormand gemacht hat, Kampfansage mit maximal positivem Rückenwind, so Aufbruchstimmung in Richtung, diese ganze schlimme Scheiße ist viel zu oft passiert und jetzt machen wir was, wir machen das und das und das und ändern die Zukunft. Das hätte ich mir gewünscht. Stattdessen auch Jennifer Lawrence zum Beispiel, ne? Eigentlich Spokeswoman der gesamten Me Too Times Up Bewegung, auch eine mit einem doch echt super hohen Ansehen, gerade auch bei jüngeren Frauen und Männern. Die kam da mit Ikone Jodie Foster als Laudatorin, die zwei so im Doppelpack auf die Bühne. Jodie Foster kam gehumpelt, hatte sich am Bein verletzt, hat noch einen lustigen Witz gemacht, gesagt, das war Meryl Streep, sie hat mich getonjat, so als Anspielung auf I, Tonya, Tonya Harding. So, da kommen die beiden auf die Bühne und Jennifer Lawrence nutzt diese Bühne, die sie hat, um das hier zu sagen.
It's a new day in Hollywood with new challenges ahead for all of us. But none of us will ever forget those who came before us, those who blazed a trail for my generation and for those to come. Like Jodie, who gave me one of my first jobs when I was 19 and has inspired me every day since.
Also ernsthaft, das ist reiner Anstandsapplaus gewesen, den es da gegeben hat. Das hat sich fast angehört vom Duktus her wie eine Grabrede. Und das war irgendwie so ein bisschen der Faden, der sich leider durch diesen Abend gezogen hat. Also Moderator mit offensichtlicher Gag-Ladehemmung. Er hat es immer mal versucht, so richtig gezündet hat kaum was. Mal abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen. Dann die Performances des Abends bestanden aus größtenteils wirklich eher unspektakulären Auftritten der Nominierten der Kategorie Bester Filmsong. So, und dann, das hat überhaupt kein Mensch verstanden, gab es auch noch was zu gewinnen, und zwar einen grünen Jetski für den Oscar-Gewinner mit der kürzesten Dankesrede. Erstens, was für ein Schwachsinn, und zweitens, was ist denn das für ein Zeichen? Ne? Redet schneller, ihr blöden Gewinner, und haut mit eurem Goldjungen möglichst schnell ab, euch will hier keiner sehen. Es war mega strange. Keine gute Verleihung in diesem Jahr, uninspiriert, das fand ich so schlimm, dass es uninspiriert war, ideenlos, der Biss hat gefehlt, und zwar egal in welche Richtung. Biss, ne, geht ja auch in Richtung MeToo, fragt Frances McDormand, die konnte das. Am Ende war es zu sehr eine gewollte, eierlegende Wollmilchsau, also so ein bisschen MeToo, so ein bisschen Ernst, dann aber auch ein bisschen Spaß und ein bisschen Gags, und das war dann eben auch nur ein bisschen gut und ganz viel langweilig. Mal gucken, wer es nächstes Jahr macht. Jimmy Kimmel glaube ich nicht. Zumindest würde es mich sehr wundern. So, und weil der Name Jennifer Lawrence eben gerade gefallen ist und dann auch noch in wiederholt kritischem Zusammenhang, komme ich darauf gleich nochmal kurz zurück. Da gibt's von letzter Woche nämlich noch was zu klären.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Also, kurze Erläuterung in eigener Sache. Ich habe zu einer Filmkritik von letzter Woche, nämlich zu Red Sparrow, dann doch einige Rückmeldungen von euch bekommen. Einige hat da was irritiert. Das freut mich sehr. Also nicht, dass euch was irritiert hat, sondern dass ihr Rückmeldungen gebt. Das zeigt nämlich, dass ihr zuhört. Und das finde ich schon mal ein super Geschenk. Also dafür vielen Dank. In der Kritik geht's um Jennifer Lawrence, die sich in diesem Film Red Sparrow sehr, und zwar völlig nackt zeigt. Ungewöhnlich. Hat sie vorher noch nie so gemacht. Ich habe daraufhin gesagt, dass ich mich gut an den Leak ihrer privaten Nacktbilder vor ein paar Jahren erinnern kann und auch daran, wie extrem sie das getroffen hat, was ich natürlich zu 100% ohne jede Frage verstehen kann. Habe ich letzte Woche auch gesagt, dass das das ungefähr Schrecklichste sein muss, was einem mit Promi-Status passieren kann. Und dann habe ich diese Nacktbilder, ich sage mal, vielleicht etwas unvollständig in Relation gesetzt. Das könnt ihr am Podcast von letzter Woche gerne nochmal nachhören. Die Kritik von euch nämlich war, das geht gar nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine waren geklaute, höchst private Nacktbilder. Und in diesem neuen Film hat sie das ja freiwillig und selbst entschieden, sich da auszuziehen. Das stimmt natürlich absolut. Es war aber nicht das, was ich gemeint habe. Ich habe mich gewundert und wundere mich ehrlich gesagt auch immer noch, dass sie es bei ihrer Vorgeschichte mit auch noch Erpressung durch Nacktbilder so fies, dass sie es da für so einen Film getan hat. Das habe ich auch letzte Woche gesagt. Wenn sie das zum Beispiel jetzt für irgendein hochwertiges Drama gemacht hätte, einen Film, bei dem die Nacktheit am Ende eine positive, auch vielleicht feministische Aussage hat, für etwas steht, wofür es sich quasi lohnen würde, dann hätte ich mich nicht gewundert. Sie hat es aber eben für diesen Actionreißer Red Sparrow getan und das in einer Rolle, die uns eine Frau zeigt, die wie Dreck behandelt wird, die von Männern dominiert, unterworfen, zum Sex gezwungen und sogar in einer Szene vergewaltigt wird. Und das, Geht rein, wenn ihr es nicht glaubt. Und das in erster Linie in wirklich maximal reißerischer Umsetzung. Das ist eine ganz klare Bildsprache. Hier soll der männliche Teil des Publikums ohne Frage angemacht werden. Durch diese beinahe pornografischen Nacktbilder, durch diese harten Sexszenen, durch diese russische Agentin, die sie spielt, die den Kerlen so als tabulose Femme Fatale die Geheimnisse aus den Rippen oder jetzt noch deutlicher halt aus der Hose leiert. So, das hat mich gewundert, dass sie dafür jetzt eben freiwillig sämtliche Hüllen fallen lässt. Das habe ich vielleicht letzte Woche nicht deutlich genug gesagt. Das wollte ich nachholen, habe ich hiermit getan, woher dieses Unverständnis kam. Und ansonsten, wenn immer ihr was zu der Sendung zu sagen habt, zu Themen, zu mir, wie auch immer, bitte raus damit. Also genau das ist es ja, was uns hier ausmacht bei Deutschlandfunk Nova, nämlich wirklich der direkte, der rege Austausch untereinander. Habt Haltung, habt Rückgrat, habt eine Meinung. Ich freue mich wirklich immer über konstruktive Kritik. Das habt ihr jetzt davon. Tom Westholt ist raus für heute. Eine Stunde Film nächsten Dienstag wieder. Ich sag tschüss, macht's gut, bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.